Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Focus Future, dem Podcast, der die Zukunft im Visier hat. Lieber Roger, vielen Dank, dass du dich für unseren Podcast, für ein Gespräch für Focus Future zur Verfügung stellst. Vielen Dank. Der Anlass dieses Gesprächs ist dein Buch «Hallo Boomer, so genießt du deine Bonusjahre». Und ich muss sagen, seit ich dein Buch gelesen habe, nehme ich längere Schritte. Ich gehe so ein bisschen aufrechter und damit automatisch irgendwie dynamischer durch die Stadt. Also danke für die Inspiration. Aber was hörst du denn von Leserinnen und Lesern? Was sagen die zu deinem Buch?
Ja, genau diese Dinge. Das ist ja irgendetwas relativ Einfaches. Das mit der Schrittlänge ist mir aufgefallen. Habe nirgends darüber was gelesen, aber es ist mir aufgefallen, als ich Marathon gelaufen bin, jeweils wenn ich abgedriftet bin im Kopf, habe ich kürzere Schritte gemacht und bin dann auch langsamer unterwegs gewesen. Und das mache ich auch im Alltag. Also man muss sich darauf konzentrieren. Und es waren vor allem auch die Trippelschritte von Joe Biden, die uns ja alle aufgefallen sind. Das ist ein Zeichen des Alters. Und wenn man dieses Alter ein bisschen zurückdämmen möchte, dann ist es vielleicht sinnvoll, wenn man wirklich darauf achtet, relativ große, ausfallende Schritte zu machen. Weil natürlich im Alter verkürzt sich die Schrittlänge. Das ist ein Zeichen des körperlichen Alters. Aber man muss dagegen angehen.
Ich wage auch zu behaupten, die Leute kommen anders auf einen zu, oder? Wenn man so aufrecht, dynamisch kommt, man ist dann nicht die alte Person, die da kommt, sondern man wirkt auch anders.
Also man wirkt anders, man fühlt sich auch anders. Und ich schreibe in meinem Buch ja auch, dass meine Frau mich darauf hingewiesen hat, dass ich ein bisschen vorne reinfalle und dass das nicht gut ist, dass das eben ein Alterszeichen ist und dass ich Pilates machen soll. Und das mache ich seit einigen Jahren und ich verabscheue es eigentlich. Ich finde es unerträglich, langweilig und diese Verrenkungen. Aber ich mache es, weil es mir gut tut. Und das heißt, im Alter muss man eben auch eine gewisse Disziplin aufbringen, um diesen Prozess irgendwie noch unter Kontrolle halten zu können.
Bei mir ist mein Mann, der mir sagt, du solltest taufen und es gibt immer Krach. Ich hasse es, wenn er das sagt, aber es tut gut.
Ja, eben, selbst beobachtet man sich nicht, man lässt dann nach und wird nachlässig und da ist es eben wichtig. Und deshalb auch in meinem Buch hat es viele Dinge, die Leute schon gehört haben, aber man vergisst es immer wieder und man muss daran erinnert werden und man braucht eben dieses Wort Disziplin in so vielen Bereichen des Lebens. Wenn man da nachlässt, dann tut man sich nichts Gutes.
Ja. Aber in deinem Buch, da schwingt viel Energie, wir hören das auch jetzt, Energie, Freude, auch Pragmatismus, aber gab es denn auch Zeiten, wo du dich gegen dein Alter gewehrt hast oder dagegen gekämpft hast, dass dich auf die Nerven ging?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe das immer akzeptiert. Eben, es gab diese Zeit, als ich die Marathonläufe gemacht habe und ich wusste dann, ich muss dann auch mit langsameren Zeiten umgehen und zufrieden sein. Man muss sich nicht immer selber schlagen. Umgekehrt aber habe ich erfahren und ich teste das auch selbst, dass man auch gewisse Dinge verbessern kann, wenn man es ernst angeht. Und ich habe dann in einem Interview gesagt, dass ich da 70 Liegestütze am Stück mache. Und das ist irgendwie wie eine Bombe eingeschlagen. Ich werde immer darauf angesprochen. Das fasziniert die Leute. Und tatsächlich habe ich vor vielen Jahren immer wieder Liegestütze gemacht. 50 war meine Zahl. Und dann habe ich mal versucht, das ein bisschen ernsthafter anzugehen, es eben täglich zu machen. Und dann ging es rauf auf 70. Und da bin ich jetzt. Und ich merke, dass es ist wirklich die alleroberste Grenze. Und nur wenn ich wirklich jeden Tag ganz stur mich darauf konzentriere, werde ich das halten können, wird wahrscheinlich danach wieder zurückgehen. Aber ich habe diese Zahl 70 habe ich im Buch nicht erwähnt. Ich wollte nicht irgendwie angeberisch wirken, aber was ich sagen wollte, was meine Aussage ist, auch wenn man 80 ist, kann man zulegen. Es geht nicht immer einfach runter und diese Erkenntnis ist doch etwas Erhebendes, oder?
Auf jeden Fall. Also ich mach 3x8.
Das ist doch auch gut. Auch gibt auch 24, ist eine gute Zahl.
Ist eine gute Zahl, genau. Und was macht dich denn heute mit 80 glücklich?
Also ich versuche wirklich glücklich zu sein und ich schreibe in meinem Buch etwas sehr Seltsames, was ich an mir selbst entdeckt habe. Wenn ich am Morgen mich im Spiegel sehe, als erstes, wenn ich ins Badezimmer gehe, wenn ich mich anlächle, dann beginnt der Tag besser. Mhm. Es ist sowas Simples, aber wenn man griesgrämig da reinschaut und die Falten im Gesicht sieht und vielleicht auch andere Dinge im Gesicht, die nicht so attraktiv sind, dann beginnt der Tag schlecht. Also man muss sich selbst was Gutes tun. Und was ich ja sage, das ist die Hauptaussage in meinem Buch, man ist sein eigenes wichtigstes Projekt. Mhm. Man ist wichtiger als alles andere. Viele andere Dinge im Leben, die hat man ja hinter sich gebracht. Man hat die Kinder großgezogen, man hat die Eltern gepflegt, man hat die Karriere gefördert. Und jetzt muss man sich spätestens wirklich um sich selbst kümmern, weil wir haben die Chance, etwas Einmaliges in der Menschheitsgeschichte zu erreichen, nach 80 und vielleicht sogar noch länger, ein glückliches, selbstbestimmtes Leben zu führen, weil bis anhin galt ja 80 als der Zeitpunkt, zu dem man ins Greisenalter wechselte. Das muss für unsere Generation der Boomer, zu denen ich mich zähle, und die Boomer, die ältesten Boomer werden jetzt 80, das ist der Anlass, das auch für dieses Buch, weshalb ich diesen Zeitpunkt gewählt habe. Für uns ist das alles anders und diese Chance müssen wir ganz bewusst nutzen.
Ja, finde ich auch, absolut. Aber haben sich denn deine Kriterien für ein gutes Leben, also was ein gutes Leben ist, haben sie sich die in den letzten 20 Jahren verändert?
Gewisse Dinge schon, weil die Sicht nach vorne ist natürlich eine andere. Und ich habe versucht herauszufinden, wo muss ich loslassen, was soll ich behalten, wo sollen sich neue Türen öffnen. Ich gehe darauf ein in meinem Buch. Zum Beispiel sehr schmerzhaft ist mein Entscheid für mich selbst, dass ich nicht mehr Skifahren gehe. Mhm. Ich bin immer gerne Ski gefahren und wenn man an einem sonnigen Wintertag da einen breiten, schönen Hang runterschwingen kann, das gibt Glücksgefühle. Aber ich habe beschlossen, die Risiken sind für mich zu hoch. Vor allem, wenn die Piste voll ist und wenn ich da über diese Unfälle lese, das möchte ich nicht mehr eingehen. Und da verzichte ich darauf, ebenso auch aufs Fahrradfahren. Das ist gefährlich. Ich habe einen Unfall erlebt, als da ein Hund plötzlich da hervorgeschossen ist und reflexartig habe ich die fantastischen Bremsen betätigt und habe einen Salto gemacht und bin dann auf dem Rücken gelandet und hatte dann gerade noch die Möglichkeit, nach Hause zu fahren. Da sagte meine Frau, aber schau mal deine Schulter an, da hängt die alles runter. Und tatsächlich, die Schulter war gebrochen, der Ellbogen war gebrochen. Und da habe ich gemerkt, das Fahrrad, ein wunderbares Fortbewegungsmittel, vor allem wenn man eine gewisse Geschwindigkeit hat und dann bremsen muss, da werden Kräfte frei. Das kann man sich gar nicht in der Theorie vorstellen. Und man ist völlig ungeschützt.
Aber jetzt hast du gesagt, du hast Dinge aufgegeben, die dich glücklich gemacht haben.
Genau.
Hast du dann anderes gefunden, das dich glücklich macht?
Genau, also eben Marathonlaufen, das habe ich dann aufgegeben. Vor allem mein Knie war dann auch defekt, weil die Knie, die sind nicht die beste Stelle im Körper, die am besten entwickelte, sondern da ist die Abnutzung natürlich am größten. Konnte ich nicht mehr machen und dann habe ich dann zur Kenntnis genommen, ich muss es auch reparieren, das konnte ich machen. Wir sind ja sehr glücklich, dass wir heute diese Techniken zur Verfügung haben. Habe mir eine halbe Prothese machen lassen. Ich kann wieder joggen, ich gehe wieder joggen, aber vielleicht 6, 7, 8 Kilometer. Das ist das Höchstmaß der Gefühle. Und dann habe ich gewechselt auf Golf, was ich früher immer für mich absolut ausgeschlossen hielt. Das war ein Sport, den ich gar nicht als Sport betrachtet habe, sondern begonnen bei Fußball, dann Tennis und dann Marathon und jetzt halt Golf, weil Golf, das entspricht mir und ich bin begeistert. Es ist etwas ganz anderes draus geworden, eine gewisse Leidenschaft, was ich mir nie hätte vorstellen können, weil man wird gefordert, nicht nur körperlich, nicht in erster, sondern auch psychisch, weil im Golf braucht es sehr viel Demut, weil man so viele Dinge dann eben nicht hinkriegt und man hat das Gefühl, jetzt kriege ich das hin und mache diesen tollen Schlag und da kommt der Nächste und der ist dann völlig daneben und damit muss man umgehen. Und diese Bescheidenheit, diese Demut, die man da erlebt, ist für die Psyche gar nicht unangenehm.
Das habe ich auch erlebt. Ich spiele auch Golf und es ist sehr demütig manchmal. Hattest du denn für dein Leben einen Plan? Also die Frage daher, weil wir werden immer älter. Oder früher war es so klar, Kindheit, Ausbildung, Arbeit, Pension. Da gibt es wie neue Lebensabschnitte, die sich auftun mit dem längeren Leben. Aber hattest du für dein Leben einen Plan?
Überhaupt nicht. Ich bin dann immer überrascht gewesen, da kam eine neue Idee. Und dann war die Frage immer, soll ich die Idee auch umsetzen oder nicht? Und sehr oft habe ich dann das gemacht, weil am Anfang jedes neuen Projekts hat man das Gefühl, man weiß, worauf man sich einlässt, was natürlich völlig falsch ist, weil die Schwierigkeiten zeigen sich dann erst später. Aber vielleicht, wenn man das alles von Anfang gewusst hätte, hätte man es nicht gemacht. Es ist also gut. Und deshalb bin ich von einer Idee, von einem Projekt zum anderen gekommen. Und nicht alle sind geglückt und auch die, die nicht geglückt sind, waren wertvoll, weil da habe ich sehr vieles mitbekommen und das hat mir auch das Gefühl gegeben, ein ganz wichtiges Gefühl, auch wenn etwas schief geht, ich werde das dann am Schluss doch noch hinkriegen. Irgendwie auf eine Art und Weise werde ich das hinkriegen. Das Selbstbewusstsein ist auch durch die Niederlagen eher gewachsen, als dass es zurückgegangen ist.
Super. Für die Boomer, auch für die Generation X, wird die Zeit nach der Arbeit immer länger. Das ist mittlerweile schon fast ein Drittel unseres Lebens. Und viele verbinden damit Muße, Genießen, Reisen. Also welche Bilder denn, denkst du, prägen unsere Vorstellung von diesem Leben? Und worauf sollte der Fokus stattdessen sein?
Also ich glaube, diese Sicht eben, jetzt beginnt mein Leben, wenn ich dann nicht mehr arbeite, das ist völlig falsch. Das ist völlig ein Irrglaube, dass man auf diese Art und Weise etwas mit Leben erfüllen kann, das einem gefehlt hat. Ich glaube und bin absoluter Ansicht, dass es wichtig ist, dass man sich betätigt. Körperlich betätigt, gut schläft, aber auch kognitiv betätigt und eben nicht nur einfach von einem Ferienort zum anderen, von einem Golfclub zum anderen fliegt. Ich glaube nicht, dass einem das erfüllt. Und umgekehrt aber auch muss ich sagen, man muss das Leben dann später nicht nur mit Arbeit füllen. Auf dem Totenbett sagt niemand von den Leuten, die da erfasst wurden, schade, ich hätte mehr Zeit im Büro verbringen sollen. Das sagt niemand, sondern man soll dann daneben natürlich auch andere Dinge vielleicht pflegen, die familiären Beziehungen, die Freundesbeziehungen. Aber man muss sich vor allem auch kognitiv betätigen und wer dann irgendwie sich einschließt in seinem Cocon, nur Netflix guckt, der tut sich nichts Gutes.
In deinem Buch sprichst du von Bonusjahren, die wir bestmöglich verlängern können. Kannst du das unseren Hörern ein bisschen erklären?
Eben, die Idee ist ja die folgende, dass wir, die jetzt gegen 80 werden, die 70-Jährigen oder die 65-Jährigen, das Gefühl haben, das ist jetzt bald zu Ende und es kommt nichts mehr Gutes. Und ich bin der Ansicht, und die wissenschaftlichen Daten, die vorliegen, bestätigen das, dass wir die einmalige Chance haben, eben diese gesunde Lebenszeit zu verlängern. Weil es geht ja nicht nur um die Lebenszeit an sich, also Lifespan, sondern es geht um Healthspan. Wie lange ist man gesund? Und die Zeit zwischen Healthspan und Lifespan, also die sehr oft dann eben die Zeit ist, in der man in Pflege ist und nicht alles selber mehr bewältigen kann wie früher, die muss möglichst kurz gehalten werden. Also wir müssen hier alles tun, dass wir diese Zeit verlängern und das sind die Bonusjahre.
Mhm. Wo holst du dir die Energie?
Meine Energie?
Also wo ist der Antrieb oder der Purpose, der Sinn in deinem Leben?
Der Sinn ist was anderes, aber ich habe dann immer wieder eine neue Idee, eine neue Euphorie. Und weil die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung geistestötend ist, muss man immer vielleicht wieder was Neues suchen, das einem fasziniert. Und da gibt es Dinge im Bereich des Beruflichen, aber auch im Bereich des Privaten. Man muss neue Eindrücke holen, man sagt zum Beispiel, man soll in Länder gehen, wo man noch nie gewesen ist oder in Gebiete. Neue Eindrücke, nicht nur immer im selben kurzen Bereich sich bewegen, in dem man immer gewesen ist. Und das versuche ich ganz aktiv, und zwar im Privaten wie auch im Beruflichen.
und der Tod? Also, dass das Leben mal ein Ende hat oder die Angst vor dem Tod, das kann ja auch ein Antrieb sein.
Nee, ich habe keine Angst vor dem Tod. Okay. Weshalb muss man da Angst haben? Ich weiß gar nicht.
Ich sage das auch. Ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn es soweit ist.
Aber ja, ich das sag weiß auch, ich auch nicht. Angst. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich ein erfülltes, ehrliches Leben führe, wenn ich mit mir im Reinen bin, und ich habe das erlebt, Leute, die eben auf dem Totenbett mit sich im Reinen waren und die dann was geben konnten, den Angehörigen, habe ich erlebt. Meine Mutter beispielsweise, die war mit 87 wirklich krank und hat ein erfülltes Leben gehabt und sagte, ich will jetzt gehen. Und auf dem Totenbett hat sie mir gesagt, Roger, du bist immer mein Sunny Boy gewesen. Das ist ein Ausdruck, den ich von ihr nie gehört habe. Aber das heißt, ich war unglaublich wichtig für sie und sie war stolz auf mich. Die hat mir ihren Segen gegeben und hat meiner Frau Gabriella gesagt, du bist mein Schätzeli. Und das ist das Großartige. Wenn ich das schaffe, wenn ich das schaffen werde, eben so loslassen zu können, weil ich habe auch das Gegenteil erlebt. Leute, die festgehalten haben, die nicht loslassen konnten, die sich verkrampft haben. Das möchte ich nicht erleben. Und ich versuche eben ein Leben zu führen, das mir ermöglicht, diese Großzügigkeit am Schluss den Segen gebend auch ausüben zu können. Aber ob das klappt, das weiß ich natürlich nicht. Das kann man nicht testen.
Ja, klar. Wie ich dein Buch gelesen habe, ist mir ein anderes Buch in den Sinn gekommen, das heißt «Breaking the Age Code» von Becca Levy. Ein wirklich spannendes Buch. Sie hat untersucht, wie die Bilder, die wir sehen vom Alter, also die, was weiß ich, die grau gekleidete Frau mit Rollator oder was auch immer, oder auch die eigenen Bilder, die wir in uns haben, vom Altern, dass die ganz konkret unser Altern beeinflussen. Sie konnte beweisen, dass, wenn wir negative Bilder vom Alter haben, bis zu 7 Jahre weniger lang leben. Das kam mir in den Sinn, als ich den Abschnitt über Role Models, also Vorbilder, gelesen habe. Wofür willst du denn ein Vorbild sein? Also es ist ja wichtig, dass wir eben auch positive Bilder haben vom Alter.
Also unsere Bilder, die wir haben vom Alter, die sind nicht mehr gültig. Da müssen wir uns lösen. Wenn ich zurückdenke, als Junge, wenn ich an einen 80-jährigen Menschen gedacht habe, das war eine andere Person, als ich mich selber fühle und offenbar auch gesehen werde und wie ich mich bewege. Das heißt, wir müssen diese Bilder irgendwie zurückdrängen. Wir sind anders, wir haben alles anders gemacht, wir Babyboomer, als alle anderen Generationen zuvor. Und wir werden das auch anders machen und sind auch besser und anders unterwegs. Und Role Models, natürlich, Vorbilder braucht es in jeder Gesellschaft, Lebende oder in der Literatur oder im Film. Die sind aber im wahren Leben, ich habe gesucht nach Namen, zum Beispiel in unseren Breitengraden, da gibt es wenig lebende Role Models, die als solche wahrgenommen werden. Die sind irgendwie verschwunden oder sind sehr rar geworden, vielleicht auch geschuldet dieser schnelllebigen Zeit, in der wir leben, mit diesem Social Media Wahnsinn, wo alles unglaublich schnell wieder weggewischt wird. Also wir können uns in dem Sinn nicht sehr oft an Role Models halten, um da Richtschnur zu finden für das eigene Verhalten. Aber ich bin, und das war dann meine Quintessenz in diesem Kapitel, der Meinung, dass man in seinem eigenen Bereich ein Role Model sein soll. Für seine Kinder, für seine Enkel, für seine Mitarbeiter, dass man sich vorbildhaft verhalten sollte. Und ich glaube, das ist das Höchste der Gefühle. Wenn man das erreicht, ich glaube, dann macht man es nicht falsch.
Wir haben kurz über so Langlebigkeit gesprochen. Ich nerv mich ein bisschen drüber, weil dann hört man immer einige dieser Tech-Typen im Silicon Valley, was die tun, alles tun, um möglichst lange zu leben. Aber älter werden ist halt auch Krankheit, es ist Verlust, man verliert die Eltern, vielleicht den Partner. Wie kann man einen Weg finden, ohne so quasi diesen Mythos der Kontrolle sich zu unterwerfen? Also zu meinen, wenn ich diese Vitamine nehme und jeden Tag Sport und da, und lebe ich ewig.
Das mit dem ewig Leben, das ist ja ein Wahn. Und ich habe da ein Zitat im Buch, das habe ich sehr treffend gefunden. das betrifft eben diese Leute in Silicon Valley. Als sie jung waren, wollten sie reich werden. Jetzt, wo sie reich sind, wollen sie jung werden. Oder das ist natürlich irre. Und da gibt es diesen Brian Johnson, der die Bewegung gegründet hat, Don't Die, und offenbar in vielen Ländern da Followers gefunden hat, der am Morgen 40 Supplements schluckt und am Nachmittag nochmal 40 Supplements und sich das Blut seines Sohns in die Venen schießen ließ, in der Hoffnung, dass er ewig jung bleibt oder das biologische Alter sich nicht oder nur ganz langsam verändert. Das ist ein Wahn. In die Richtung geht es nicht. Und dieser Brian Johnson, wenn man dann ein bisschen hinhört, ist eine wirklich eine traurige Figur, die keine richtigen sozialen Kontakte hat und irgendeinem Wahn verfallen ist, der schlussendlich nicht zur Glückseligkeit führen kann. Nein, das muss man nicht machen. Man muss alles mit Augenmaß betreiben, im Wissen, dass es endlich ist, im Wissen, dass irgendwann die Kräfte auch nachlassen werden. Aber man soll versuchen, möglichst lange, möglichst gut und möglichst schmerzfrei Dinge machen zu können, die einem gut tun und an denen man Freude hat. Und dass man auf diese Art und Weise ein glücklicher Mensch bleiben kann.
Das einzige Kapitel, das ich wirklich nicht so recht verstanden habe, wo ich auch nicht mit dir einig bin, das Kapitel Altersmilde. Also du sagst, ich habe was aufgeschrieben, wenn wir altersmild sind, verhalten wir uns nachsichtiger, friedfertiger und freundlicher als in früheren Jahren. Warum sollte ich lieb und nett und lächelnd werden, wenn ich alt werde?
Weil das Gegenteil eben schädlich ist für dich und für alle. Wenn man alter, starrsinnig wird, wenn man nicht einsichtig ist, wenn man nur zurückschaut und sagt, früher war alles besser und jetzt ist alles schlecht, dann macht man sich unglücklich. Aber wenn man milde ist und mehr in die Zukunft schaut, den Blick in die Zukunft wendet und eben nicht immer über den Tod nachdenkt, sondern über die Lebenszeit, die noch zur Verfügung stehen wird oder zur Verfügung stehen kann, dann lebt man ein glücklicheres Leben für sich selbst und ist ein angenehmerer Mensch auch für die anderen. Weil altersstarrsinnige Leute, die auch geizig zu sich selbst sind, geizig zur Welt sind, die möchte man nicht um sich haben.
So verstehe ich's. Also es gibt nichts Schlimmeres als solche alte Menschen. Also so verstehe ich's absolut. Aber ich möchte nicht so einfach nur nett sein.
Da bin ich ja wirklich nicht. Ich gelte immer noch als harter Interviewer für ein Unternehmen, habe auch ein Image als einer, der hart kritisieren kann. Okay. Aber trotzdem eine gewisse Altersmilde schimmert auch bei mir hier und da durch, weil ich mehr Verständnis habe, vielleicht auch für die Schwächen anderer Menschen und da ein bisschen großzügiger und weniger hart urteile.
Jetzt vielleicht so noch die letzten zwei Fragen. Welchen Ratschlag hast du für Menschen, die so, sagen wir, um die 50 sind, die Kinder sind ausgezogen, sie merken, okay, ich werde auch älter, vielleicht ist da schon am Horizont die Pensionierung. Was rätst du ihnen in ihrer Planung für den nächsten Lebensabschnitt?
Nehmt das ernst, nehmt euch ernst, nehmt eure Bedürfnisse ernst, schiebt nicht alles in die Zukunft und sorgt für eben ein langes, gesundes Leben. Und da sind die wichtigsten Elemente, wir haben es erwähnt, kognitive Tätigkeiten, gesunder Schlaf, gesundes Essen, Kraftsport, die Muskeln, die da schwinden in den nächsten Jahren, die sollte man möglichst gut reaktivieren und erhalten. Also da gibt es so viele Dinge und nicht zuwarten und sagen, ich mache jetzt nichts, später werde ich mich um mich selbst kümmern. Man ist sein eigenes, größtes und wichtigstes Projekt, das soll man ernst nehmen und das ist nicht Egoismus im negativen Sinn, sondern eher im positiven Sehen, weil wenn man sich das ermöglicht, dann ist man auch angenehmer, zum Beispiel für die nächste Generation.
Super, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke dir, Elisabeth, danke.
Willst du mehr über Focus Future erfahren?
Besuch uns im Netz auf focusfuture.ch oder auf Instagram unter focusfuturenow.